Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Alle, die Bock haben auf Zukunftsszenarien, die können heute mal ein Ohr riskieren hier. Heute wird ja ein wenig im positiven Sinne rumgesponnen. Ich freue mich sehr, dass zum zweiten Mal mein geschätzter Kollege Martin El-Khoury am Start ist. Er ist bei Bertelsmann Investments seit einigen Jahren am Start, aber seit einem knappen Jahr noch nicht ganz ist er der Head of B3, the Hub at Bertelsmann Investments und kümmert sich da um Web3-Aktivitäten. Herzlich willkommen, Martin.
Danke, Gero. Danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Super gerne. Und es ist ja eine ganze Menge passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Nämlich das, was ich gerade gesagt habe in der Ankündigung, Head of B3, The Hub, das gab es vor einem Jahr noch gar nicht. Du hast daran rumgedengelt. Erzähl doch mal, was macht ihr da jetzt genau?
Ja, das stimmt. Also seit dem 1. Juli gibt es diese Initiative B3 The Hub. Das war natürlich lange in Planung. Also wir arbeiten ja, ich sag mal, auch ein bisschen getrieben durch meine Person, aber nicht nur. Ich sag mal, seit Ende 2021 daran, wie wir uns diesem Thema Web3 strukturell nähern können. Und dann haben wir quasi dieses Konstrukt für uns gewählt, eine Initiative, die im Prinzip eine Initiative an der Schnittstelle zwischen Corporate Venture Capital und Corporate Strategy ist. Und die Grundidee ist, wir haben drei Säulen für uns definiert. Die eine Säule sind unsere Venture Capital Investments, die wir im Web3-Bereich machen, primär in VC-Funds, die quasi Crypto-Native sind und im Crypto-Web3-Space Kapital allokieren. Damit haben wir uns ein sehr, sehr tiefes Netzwerk aufgebaut, auch technisch, dass wir wirklich verstehen, was passiert da, was ist dann künftig auch möglich und ist im Prinzip die Quelle für Informationen über diesen Space. Und das Ganze ziehen wir dann natürlich raus, vernetzen uns da mit den relevanten Stakeholdern und versuchen die Insights, die wir haben, dann eben zu übersetzen. Ne? Verschiedene Thought Pieces, die wir schreiben. Wir haben einige Publikationen rausgebracht in den letzten Monaten zu verschiedenen Themen. Und vernetzen uns natürlich auch intensiv mit den Divisionen, machen Workshops mit denen, arbeiten an kleineren Konzepten und auch an kleineren Piloten mit denen zusammen und versuchen eben über diesen Weg einen fruchtbaren Boden zu bereiten für Web3-Innovationen bei Bertelsmann. Du wirst dich erinnern, das Thema ist natürlich super komplex, ist auch wirklich kein Thema, was leicht zu greifen ist. Es zwingt einen eigentlich nahezu alle, ich sag mal, Business-Prinzipien, die man so gelernt hat, grundsätzlich zu hinterfragen, ne? Und dementsprechend ist das einfach ein Thema, das sehr, sehr viel Zeit braucht und sehr abstrakt ist. Und die dritte Säule ist dann das Thema Strategic Ventures and Partnerships, wo wir eben gucken, wer kann uns eigentlich dabei helfen, die wirklichen Werttreiber im Web 3 dann eben nicht nur zu finden, sondern auch tangibel bei uns, bei Bertelsmann, irgendwie umzusetzen. Und dazu ist natürlich BI, Bertelsmann Investments, ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr guter Ort.
Sehr spannend hört sich das an. Jetzt ist, denke ich mal, in dem einen Jahr, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, also 9 Monate etwa, eine ganze Menge auch passiert. Also die technologische Entwicklung macht ja nicht Halt, sondern geht ja kontinuierlich weiter. Vielleicht kannst du einmal grob umreißen, was so die Hauptentwicklungsschritte des letzten Dreivierteljahres in diesem Web3-Kontext waren. Bevor wir mal auf HR und HR-Szenarien zu sprechen kommen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, dass es ist sehr, sehr viel passiert. Ich persönlich muss sagen, es ist auch mehr passiert, als ich gedacht hätte, weil eben nicht nur technologisch einiges passiert ist, sondern auch regulatorisch und auch in Sachen Adoption. Und ich glaube, sehr, sehr viele Leute werden mitbekommen haben von den Bitcoin-Spot-ETFs, die es mittlerweile gibt. Das war eigentlich in der Zeit, wo wir gesprochen hatten, letztes Jahr ging das so langsam los, dass führende Köpfe der Finanzindustrie auf einmal angefangen haben, diese Technologie zu umarmen. Und dann sprach ein CEO von BlackRock, ein Larry Fink, auf einmal öffentlich darüber, dass Krypto die einzige wirkliche globale Asset-Klasse ist und dass sie in ihrem Werteversprechen alle anderen existierenden Asset-Klassen eines Tages überholen wird. Das hat sich dann aufgebaut, bis dann auf einmal fast alle führenden Finanzinstitute sich mit dieser Technologie auseinandergesetzt haben. Und wer jetzt dann ja vor einigen Monaten offiziell den Launch eines Bitcoin Spot ETFs hatten. Ne? Das heißt also, jeder, ohne ein Wallet zu besitzen, ohne sich groß irgendwie auszukennen, kann jetzt in diese erste Klasse investieren, über diese Anbieter. Und damit einher gehen natürlich auch regulatorische Entwicklungen, ne? Weil es war die Frage, ist das überhaupt regulatorisch abbildbar? Wird die SEC das akzeptieren? Ne? Die Securities and Exchange Commission in den USA, wie werden sie sich da positionieren? Und das ist natürlich ein Meilenstein gewesen, der dieser Technologie eine gewisse Kredibilität gegeben hat. Und man muss halt sagen, diese Bitcoin-Spot-ETFs performen besser als jeder ETF zuvor bislang, was, ich sag mal, Asset-Inflow auch angeht. Und da sieht man dann auf einmal, wie wahnsinnig viel Kapital dann in so eine Asset-Klasse reinfließen kann, wenn die richtigen Stakeholder das umarmen. Ne? Das ist, glaube ich, das, was auf einer finanziellen Perspektive passiert ist. Das ist deshalb wichtig, weil wir jetzt einen ganz anderen Boden haben. Also man muss sich vorstellen, damals war es so, wenn wir in diese Marktzyklen reingekommen sind, da gehen wir jetzt nicht ins Detail drauf ein, warum das bei Krypto so ist, aber am Ende des Zyklus, letztes Jahr, als wir sprachen, waren wir mitten im Bärenmarkt, da waren eigentlich die Assetpreise alle am Boden, da gab es eben diese massiven Crashs und die wird es auch nach wie vor geben, aber der Boden steigt nach oben, weil du hast jetzt klassische Leute wie du, wie ich, wie jeder Mensch von nebenan, der einen ETF-Sparplan bespart, der guckt nicht darauf, wo der Bitcoin gerade steht. Der zahlt einfach monatlich da ein und guckt eben, dass er oder sie sich so ein gewisses Wohlstandslevel aufbauen kann. Also das hat sich verändert und zeitgleich, und das ist fast noch wichtiger, hat sich die Technologie massiv weiterentwickelt. Ja, also wir haben jetzt mittlerweile die Möglichkeit, wirklich in Richtung Zehntausende an Transaktionen pro Sekunde über so eine öffentliche Blockchain abzubilden, mit sehr, sehr geringen Transaktionsgebühren. Das war immer ein großes Problem im Kryptobereich, dass du in Phasen, wo die Netzwerke sehr stark ausgelastet waren, Transaktionsgebühren zahlen musstest, die höher waren als der Wert, den du von A nach B transferierst. Dieses Problem haben wir mittlerweile weitgehend gelöst. Und das ist natürlich eine fundamentale Grundlage, um dann auch Geschäftsmodelle in so einer Infrastruktur abzubilden, die eben sehr transaktionslastig sind. Weil du wirst dich erinnern, mein Blick auf das Web 3 ist, es ist eine Transaktionsinfrastruktur für das Internet, wo Werte von A nach B geschoben werden. Und alles, was wir hier machen, sind Transaktionen. Jetzt muss nicht alles auf öffentlichen Blockchains passieren. Bei vielen Dingen macht das Sinn, aber eben nur, wenn das Ganze smooth und kosteneffizient und sicher auch funktioniert. Und da haben wir einiges, glaube ich, gesehen in den letzten Jahren, was dazu geführt hat.
Ich übersetze das jetzt mal ganz laienhaft. Für mich hört sich das an wie, wir sind auf dem Weg von einem Spezialthema mitten in den Mainstream rein. Das ist das eigentlich, was passiert. Ne? Also Spezialisten fangen an zu sagen, hey, das ist wirklich ein truly global Asset. Das hören welche, immer mehr steigen ein, das Ding wird salonfähig und zeitgleich ist die technologische Entwicklung so unterwegs, dass die Kosten massiv sinken. Also,
absolut. Ne?
Also eigentlich wird es ein Mainstream-Thema, auch wenn sich das für meine Ohren und ich denke mal für die meisten, die hier jetzt zuhören in diesem Podcast, immer noch alles sehr neu und fremd anhört. Und dennoch finde ich es wahnsinnig spannend, denn bislang hört sich das Gesagte an, als würde das ausschließlich die Finanzmärkte betreffen. Aber das ist natürlich nicht so. Da fängt die Reise an und man kann natürlich dann auch überlegen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich am Ende digitale Assets handeln kann für Themenbereiche wie Recruiting. Wir haben da letztes Mal auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, denn hier geht es ja um Recruiting und Personalthemen. Ja. Und da sind wir ganz schnell bei so Szenarien, wem gehören eigentlich die Daten, beispielsweise auf LinkedIn. Ja. Sind das LinkedIns Daten, sind das meine Daten? Es ist wahrscheinlich irgendwo juristisch geregelt, aber definitiv würde ich mich wohler fühlen, wenn ich genau wüsste, ich habe die Hoheit über meine Daten selbst. Und so wird es den meisten Menschen halt auch gehen. Wenn das jetzt so ist, dass diese ganze Entwicklung, Blockchain, Web 3, diese ganze Krypto-Thematik in den Mainstream rutscht, dann ist es ja eine reine Frage der Zeit, bis wir auch im HR-Bereich bei diesen Szenarien landen. Ja. Was fällt dir denn dazu so ein, also zu dem Themenfeld? Was steckt da dahinter? Wir hatten im Vorgespräch gesprochen über Qualität vor Quantität, also Datenflüsse, die bei mir landen, Relevanz von Daten kann besser beurteilt werden, etc.
Ja, also ich glaube, vorweg würde ich gerne eine Sache sagen. Du hattest genau das, was du gesagt hast, in einfachen Worten. Das stimmt natürlich absolut. Dennoch möchte ich ganz klar sagen, das ist mir immer wieder wichtig. Wir müssen in der Betrachtung dieses Themas, glaube ich, die Asset-Klasse sehr, sehr stark von den Geschäftsmodellen trennen, weil als die Dotcom-Bubble geplatzt ist, haben wir auch nicht das Wertversprechen des Internets in Frage gestellt. Ja? Also das heißt also, die beiden Dinge passieren zwar jetzt in diesem Fall gleichzeitig, sind aber, glaube ich, zwei fundamental verschiedene Dinge. Und ich glaube tatsächlich, wir sind noch weit davon entfernt, dass die Geschäftsmodelle Mainstream werden.
Ja.
Warum ist das so? Und jetzt kommen wir quasi auf dieses Thema. Die fundamentalen Logiken darüber, wie im Internet Geld verdient wird, verändern sich im Web 3. Du hast jetzt LinkedIn als Beispiel genannt. Das ist ein klassisches Plattformgeschäftsmodell. Es funktioniert runtergebrochen folgendermaßen. Wir gehen kostenlos auf diese Plattform drauf, geben unsere Daten her. Diese Daten verkauft LinkedIn an Werbetreibende und macht so Umsatz. So, das ist das Geschäftsmodell von LinkedIn. Runtergebrochen. Da gibt es natürlich dann noch die Premium-Funktion und all diese Dinge, und das soll auch bei weitem kein Bashing sein. Ich bin selbst Heavy User. Also diese Plattformen haben uns natürlich ein gewisses Maß an oder ein sehr, sehr großes Maß an Komfort, an Nutzerfreundlichkeit und so weiter gebracht. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn Daten akkumuliert werden auf dieser Plattform, dann hast du immer Daten in einem Silo. Ja, das heißt, ich kann ein Social Graph zeichnen über meine Nutzung auf LinkedIn. Ich kann aber kein Social Graph über meine Person in verschiedenen Plattformen zeichnen. Was ist jetzt der fundamentale Unterschied zwischen Web 2 und Web 3? Im Web 2 findet die Datenakkumulation auf diesen Plattformen statt. Und im Web 3 findet die Datenakkumulation in unseren Wallets statt. Und diese
Also
Wallets
individualisiert, nicht auf der
komplett.
Plattform, sondern bei dem Datenowner, ne?
Exakt. Bei uns, wir sind die Besitzer unserer Wallets und wir sind die Besitzer unserer Daten. Und in dem Moment, wo wir uns quasi dazu entscheiden, unsere Daten preiszugeben, machen wir das selber. Also wir entscheiden uns proaktiv, ein Wallet-Login irgendwo zu machen und unsere Daten zur Verfügung zu stellen. Wir entscheiden uns proaktiv dazu, weil wir auf eine gewisse Art und Weise incentiviert sind. Ja, das ist in den klassischen Plattformen, die wir jetzt, oder was heißt klassisch, in den neueren Web3 Social Media Plattformen, die wir so sehen, ist es dann so, dass du quasi Token als Reward dafür bekommst, dass du mit dem Ökosystem interagierst. So, jetzt kann man sagen, das ist jetzt sehr generisch Social Media. Aber ich glaube, dass das Thema Social Media im Recruiting-Bereich im weitesten Sinne eine signifikante Rolle spielt, weil am Ende des Tages geht es um die Interaktion zwischen Menschen. Ja? Und das Grundproblem von Social Media ist mit Sicherheit auch etwas, was sich in Recruiting-Herausforderungen für größere Firmen oder auch kleinere Firmen widerspiegelt. Also das Erste ist, diese Plattformen haben Algorithmen, die ja ein Ziel verfolgen. Das Ziel ist, uns so lange wie möglich auf dieser Plattform zu halten, uns so viel wie möglich zu posten. Das heißt also, die Inzentivierungslage im Web 2, in dem Internet, das wir heute kennen,
Zielt auf Quantität, ne? Von
genau,
Informationen.
zielt auf die Quantität von Interaktionen, von Informationen, die wir zur Verfügung stellen, und nicht auf die Qualität. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Recruiting. Wenn ich dir bei LinkedIn jemanden zuschicke, ich sage, hey Gero, ich habe hier jemanden kennengelernt, ich weiß, du suchst doch gerade irgendjemanden da bei Embrace für Rolle XY, das könnte ein super Fit sein. Dann habe ich einen massiven Mehrwert für dich generiert, weil du kennst mich persönlich, du weißt, dass ich irgendwie auch weiß, wonach du suchst und was dir wichtig ist. Und das ist, ich sag mal, ein Lead, den ich für dich generiert habe, der wahrscheinlich eher zu einem Closing kommt oder zu einem Hire oder was auch immer, als wenn du jetzt quasi den klassischen Recruitment-Prozess über die LinkedIn Jobs Sparte Zeit startest. Das Problem ist aber, dass die bestehende Infrastruktur des Internets das überhaupt nicht unterstützt, weil es gar keine Möglichkeit gibt, irgendwie zu bemessen, wie hilfreich in Anführungszeichen oder wie wertstiftend jemand sich in so einer digitalen Infrastruktur bewegt. Und es gibt jetzt erste Ansätze, um genau das aufzubrechen. Also die Nutzerfreundlichkeit dieser Plattform, wie wir sie heute kennen, zu bewahren, dass sie möglichst günstig sind, optimalerweise kostenlos, dass sie möglichst interaktiv sind, dass sie aber vor allem relevanter werden. Und bei der Relevanz geht es eben nicht mehr darum, Algorithmen zu generieren, die dich in deiner Bubble halten, sondern die Frage ist, welchen Mehrwert kannst du für Person X, für Firma Y und so weiter stiften? Und da kommen wir wieder in diese Diskussion um diese Global Asset Class rein. In dem Moment, wo jeder quasi mit seinem Wallet sich einloggt, quasi als Individuum, als man selbst sich auf diesen Plattformen bewegt, wird man repräsentiert durch eine Form von Asset, zum Beispiel einem nicht tauschbaren Token, der quasi ein NFT, der mich repräsentiert. Und in dem Moment bin ich jetzt incentiviert, mich auf eine gewisse Art und Weise zu verhalten. Das heißt also, wenn du es schaffst, Incentivierungsmechanismen in den Recruitment-Prozess reinzubringen, die nicht nur deine Firma beinhalten, sondern vielleicht auch dein Netzwerk, deine Partnerfirmen, wer auch immer Teil dieses Ökosystems ist, dass du als Gero Hesse aufgebaut hast, dass du bei Bertelsmann mit Embrace aufgebaut hast. Leute können jetzt Wert stiften und dafür belohnt werden. Und das können verschiedene Mechanismen sein. Das können monetäre Belohnungen sein. Das können Token Rewards sein, die dich dafür qualifizieren, bestimmte Funktionen auf so einer Plattform einzunehmen. Das existiert in der Art und Weise nicht. Es gibt im Web 2 höchstens so ein bisschen das Pendant, wenn du so möchtest, bei LinkedIn, diese Community Top Voice oder diese LinkedIn Top Voices, die im Prinzip Leute dafür belohnen, dass sie irgendetwas repräsentieren. Aber das ist zentral gesteuert. Es ist eben nicht, am ehesten sind es noch diese Community Top Voices, wo es aus der Community rauskommt. Aber auch das, wenn du dir das anguckst, das ist ein Prozess, der sehr, sehr einfach verfälschbar ist. Ne? Also du qualifizierst dich für das Rennen, schickst den Link an 100 Leute und sagst, mach mich zu Top Voice. Und in einem Web3-Umfeld wäre das nicht möglich, weil in einem Web3-Umfeld müsstest du quasi jedes Mal quasi die Akkreditierung von deinen Peers einholen. Mhm. Und das ist, glaube ich, extrem spannend, weil es macht folgende Dinge im Jobmarkt. Also erstens, es überträgt die zwischenmenschliche Komponente ins Internet, die Vertrauenskomponente, die man als Leute, die sich kennen und die sich verstehen und schätzen, so in der virtuellen Umgebung mit Fremden gar nicht aufbauen kann. Du kannst diese Beziehung jetzt aufbauen, nachweisbar, weil du in deinem Wallet irgendwie festhalten kannst, welchen Wert du bisher gestiftet hast. Das gibt dir eine gewisse Kredibilität. Und das zweite Thema ist, es ist viel globaler. Ja, also du bist nicht mehr nur angewiesen auf die Leute, die du persönlich kennst, sondern es ist ein globales Netzwerk, wo man eben von deiner Nachfrage hören kann und vielleicht sagt, ey, ich habe jemanden, der sitzt vielleicht gerade nicht in Deutschland, aber du suchst zum Beispiel gerade einen Dev, der irgendwie eine neue Plattform für dich ausbaut oder eine eurer Akquisitionen technologisch weiterentwickelt und du machst diese Intro. Und da ist der Punkt, der eben jetzt auch überlegt wird, wie bringst du eine Hemmschwelle da rein? Und was viele Leute eben sagen, du brauchst eine gewisse Kostenhürde. Und deswegen ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil du eins sagtest, es klingt alles so ein bisschen nach Finanzindustrie. Am Ende des Tages sage ich immer Web 3, und das ist schon auch eine Erkenntnis aus den letzten Monaten, ist die Fintechisierung von allem. Es ist im Prinzip dieses Transaktionslayer und Incentives sind immer irgendwie monetär. Das heißt, es ist schon eine Finanzrevolution, aber am Ende des Tages sind diese Transaktionen, die einen Wert beinhalten, immer irgendwie finanziell. Und das ist das, was im Web 3 jetzt versucht wird. Wie kann man das aufbauen, ohne dass es zu teuer ist, dass Leute da dran partizipieren und gleichzeitig aber diese komplette Inflationarität aus dieser Industrie rauszunehmen. Und ich glaube, für Firmen, die einen globalen Talentpool erreichen wollen, die global rekrutieren wollen, die vielleicht auch wollen, dass sie Daten freigeben an die besten Developer, ohne einen Arbeitsvertrag mit ihnen zu unterschreiben und möchten, dass sie das Produkt für die Firma weiterentwickeln. All das ist mit Blockchain im Web 3 möglich. Das war es vorher nicht.
Ja, das riecht nach einer fundamentalen Veränderung von Arbeit, auch in verschiedenen Bereichen. Ne? Also Natürlich für alle ZuhörerInnen hier, wir reden über Zukunftsszenarien, ne? Und keiner weiß, wann wir da sein werden an diesen Punkten. Ja. Aber spannend ist das schon. Lass uns noch einmal zurückgehen. Brauchst du dann überhaupt noch Plattformen in Zukunft? Wahrscheinlich nur noch dafür, um überhaupt den Erstkontakt mal herzustellen. Weil, also, wenn ich einen unbegrenzten Bekanntheitsgrad hätte mit meinen Daten, bräuchte ich die Plattform ja gar nicht. Aber irgendwo muss ja eine Vermittlung stattfinden. Irgendwo müssen ja die Leute zusammenkommen.
Das ist eine sehr gute Frage. Du siehst in anderen Industrien eigentlich, siehst du ganz gut, wie dieser Mechanismus funktioniert, wenn du die Musikindustrie als Beispiel nimmst. Du wirst Content Discovery und Content Discovery im Musikbereich ist genauso wie im HR-Bereich, nur dass der Content halt ein anderer ist. Auf der einen Seite geht es um einen Künstler und einen Song, auf der anderen Seite geht es um Bewerberinnen und Bewerber, aber der Mechanismus ist ähnlich. Wenn du ein großer Content Creator bist, der eine massive Audience hat, der auch Fans hat, dann kannst du die heute schon sehr, sehr erfolgreich mit NFTs direkt bespielen und eine Plattform umgehen. Und dann hast du diese direkte, plattformlose Beziehung mit deiner Community. Wenn du ganz am Anfang stehst, brauchst du das natürlich nicht. Also funktioniert das natürlich
nicht. Kannst du nicht machen. Aber im Grunde genommen ist das jetzt ein Appell. Jeder muss eigentlich jetzt eine Personal Brand aufbauen und massiv Reichweite generieren, um selbst so agieren zu können.
Ja, und das ist halt die Frage. Ne? Also muss das sein? Wenn du es schaffst, quasi in diesem Code-Environment diese Reichweitenkomponente rauszunehmen und ein Protokoll zu bauen, das erkennt, wann Inhalte wertvoll sein können und das quasi dann auch nachgewiesen wird in deiner Peer Group, dann brauchst du vielleicht diesen Reichweitenansatz auf einmal nicht.
Interessant.
Okay. Weil dieser Reichweitenansatz ist ja genau das, was ein Stück weit die Inflationarität der Inhalte hervorruft. Und du kennst das, ich kenne das auch, wenn ich mein LinkedIn aufmache, ich kriege Zehntausende an oder Tausende an Decks irgendwie über die Jahre zugeschickt, von denen sind vielleicht fünf dabei, die auch nur ansatzweise relevant sind. Naja, wenn man jetzt die Leute incentivieren könnte, die richtigen Decks zuzuschicken, zum richtigen Zeitpunkt, indem man sagt, was weiß ich, wenn du so eine Funktion nutzen möchtest einen Pitch machen, dann kostet das $10.
Ja, dann man könnte ich denke da gerade so drüber nach, lass uns mal die Plattform komplett rausnehmen. Lass uns einfach mal rumspinnen und sagen, du hast eine Wallet, ja, wo halt drin steht, was du kannst, was du gemacht hast, welche Kontakte du hast. Ja. Sozusagen auf der anderen Ebene gibt's halt jemand anders mit einem Wallet, wo ja eigentlich nur ein Matching stattfinden müsste zwischen den Wallets. Also was sucht der eine, was könnte der andere gebrauchen?
Das ist genau das.
So eine Matching-Engine, die ständig durchläuft, ja, und sagt, ja, bei und du könntest jetzt selber einstellen sogar, ab 95% Passung, da hätte ich, ja, gerne eine Info. Oder, ne, ja, wenn das zu wenig ist, schiebst du den Regler halt auf 80% runter.
Exakt.
Was ab 80% hätte ich gerne eine Info.
Das geht.
Das ist natürlich eine total utopische Vorstellung in meinem Kopf jetzt, aber wäre natürlich irre eigentlich.
Das ist ja diese Fully Unfolded Web3 Vision, es ist eine Protokollökonomie. Mhm. Du brauchst die Plattform nicht. Es verwechseln viele Leute Frontend mit Plattform. Wenn ich von Plattform spreche, dann meine ich, du brauchst keinen zentralen Intermediär, der das für dich ermöglicht. Und das brauchst du tatsächlich jetzt schon eigentlich nicht mehr. Also es gibt kein Modell, das technisch dazu in der Lage ist, das so zu machen, was wir gerade beschreiben. Da gibt es ein, zwei, die ich mir in der Vergangenheit auch angeguckt habe, die natürlich sehr, sehr spannend sind, die aber auch noch weit davon entfernt sind, das in die Realität umzusetzen. Aber genau das ist die Vision einer Protokollökonomie. Und diese Protokollökonomie, das sind ja dezentrale Protokolle. Das heißt also, wenn wir die weiterentwickeln, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir sind mit dem Matching hier nicht zufrieden. Wir haben das Gefühl, dass wir eine gewisse Korruption in den Hiring-Prozess reinholen, in dem Moment, wo wir die Kriterien so und so einstellen. Dann wird es ein Proposal geben von allen Nutzern dieses Protokolls, nicht der Plattform. Und dann wird darüber nachgedacht, wie man das anpassen kann in einem mehr oder weniger demokratischen Abstimmungsprozess. Ja. Und warum ist das so? Weil das Protokoll wird ja repräsentiert durch diese Coins und Tokens. Und ich als Besitzer eines Tokens bin Inhaber des Protokolls. Es gibt nicht mehr diese eine Plattform. Also was sich verändert, ist im Prinzip der Gedanke Konsument versus Shareholder. Mhm. Du bist Konsument, aber du bist gleichzeitig auch Shareholder. Der Token ist notwendig, um einen Hiring-Prozess zu starten. Er repräsentiert aber auch den Wert des Protokolls. Er repräsentiert aber auch das Voting Right, dieses Protokoll mitzugestalten. Und also ich habe mir jetzt ein paar Dinge angeguckt. Ich muss sagen, wenig verwunderlich. In Asien sind sie da nochmal ein Stück weiter als wir. Ich glaube, weil sie diese andere Form von sozialer Interaktion auch schon kennen, ne? Aus den Chinese Super Apps, die wir alle irgendwie schon mal gehört haben, WeChat und wie sie alle heißen. Das ist ja ein Modell, das gibt's bei uns so noch gar nicht so sehr. Aber ich glaube, dass das irgendwann ineinander reinfließt, ne? Weil am Ende des Tages der Mechanismus im Hiring wird ein ähnlicher sein wie der Mechanismus im Dating. Weißt du, also die...
Ja, da glaube ich auch heute ja schon dran. Ich meine, genau. Die Analogien liegen ja auf der Hand, ne?
Genau. Und das ist ein Thema. Und das zweite Thema ist natürlich, und das gibt's heute schon, ist das Thema Verifiable Credentials. Und ich glaube, das wird ganz, ganz groß kommen. Wenn du diese Verifiable Credentials hast, und das ist jetzt nicht ganz so futuristisch wie das, was wir gerade erzählt haben, aber es wird ein Teil davon sein, hast du massive Effizienzgewinne. Also erstens, du musst dich nicht hinterfragen, stimmen, jedes Mal hinterfragen, stimmen eigentlich die Angaben so, wie sie hier getätigt wurden. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn du es schaffst, Prozesse zu harmonisieren, auch zwischen verschiedenen Firmen. Und ich glaube, dass das auch ein Anwendungsfall wird, der Massenadoption treiben wird. Und das kann getrieben werden durch große Corporates. Dann hast du einen harmonisierten Hiring-Prozess, wo du als Kandidat oder Kandidatin im Prinzip sagst, okay, ich bewerbe mich jetzt, was weiß ich, ich sage jetzt mal bei der SAP, für eine Strategieposition als Berufseinsteigerin und bin da jetzt so und so weit gekommen, wurde aber am Ende nicht genommen, aus welchen Gründen auch immer. Habe eigentlich gut performt, habe auch irgendwie gutes Feedback bekommen.
Ja klar, dann kann das direkt weitergegeben werden. Ne? Also oder du kannst ja selber bestimmen. Ich öffne das jetzt sozusagen auch für andere Firmen und die sozusagen in diesem Prozess sich angeschlossen haben, könnten dann alle Zugriff auf deine Daten bekommen. Und zwar von dir gesteuert. Ne?
Von dir gesteuert und das, der Vorteil ist, du fängst jetzt nicht schon wieder an mit einem Bewerbungsschreiben und mit einer ersten Vorstellungsrunde, mit einer zweiten, dritten, achten Vorstellungsrunde, sondern du hast im Prinzip verifiziert, das und das Skillset ist nachgewiesen, es ist alles abgehakt und du könntest jetzt bei einem Bertelsmann oder bei einem Embrace oder wo auch immer, bei einer Telekom, in dem Level das Interview quasi weiter fortsetzen. Und das ist, glaube ich, extrem interessant, weil Firmen sind ticken natürlich so, wo sie Kosten sparen können und die Effizienz maximieren, wird auf einmal so eine Technologie attraktiv. Und das ist ein Geschäftsmodell, was umsetzbar ist. Aber dafür braucht es eben genug Leute, die das halt mitmachen.
Ja, plus, so ganz naiv jetzt von mir mal eben gedacht, Datenschutz ist dann auch nicht mehr das Thema wie heute, weil die Daten sind ja per NFT eigentlich ganz klar verifiziert. Ne?
Genau, die das ist schon noch so ein recht komplexes Thema. Ne? Also das NFT ist erstmal das Urheberrecht, wenn du so möchtest, und das ist auch juristisch falsch, es ist natürlich jetzt nicht Urheberrecht, weil es noch nicht anerkannt ist als urheberrechtlich relevant, aber du kannst sehr, sehr, also ich sag mal, wenn wir die Welt ignorieren und nur die Blockchain nehmen, ja, dann ist es im Prinzip das Urheberrecht. Das viel Spannendere ist aber die Anonymität der Blockchain, weil wenn so ein Block fertig gemeint wird, dann ist er verlinkt mit einem Code, der dir alle Informationen darüber gibt, was in dem Block davor stand, aber eben nur als Code. Also du kannst nicht genau einsehen, was es ist, wenn ich es dir nicht zeige. Und das ist eigentlich das Interessante. Du hast nicht mehr die Gefahr, dass in diesen geschlossenen Corporate-Plattformen, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel eines Bewerbungsprozesses, dass du Informationen über deinen individuellen Prozess verraten musst oder über irgendwelche Stakeholder, die involviert waren oder über irgendwelche anderen Intra-Company-Informationen, sondern die sind anonymisiert. Aber trotzdem kannst du diese Transaktion woanders bestätigen. Und das ist auch ein Teil eines Riesenfortschritts aus dem letzten Jahr, wo sogenannte Zero-Knowledge-Proofs einfach massiv effizienter geworden sind. Zero-Knowledge-Proof bedeutet nichts anderes als, du kannst validieren, dass etwas stimmt, ohne dass du irgendeine Information über diesen Sachverhalt preisgibst. Ja? Und das sind natürlich Dinge, die ermöglichen uns jetzt auch Kollaboration völlig anders zu denken. Wenn wir auch wieder im HR-Gedanken bleiben und sagen, wir haben ein Research-Team für Zukunftsthemen. Das ist im Pharma-Bereich super interessant, ja, wo du sagst, wir machen Pharma-Research zum Thema, Krebsmedikamente. Ne? Hochsensitiv, monetär super attraktiv. Das ist ein absoluter gated Job. Das Problem ist natürlich, du hast immer den Overhead, neue Forscher, neue Researcher, neue Maschinen und so weiter zu hiren, um die Forschung fortzusetzen. Wenn du es aber schaffst, die Informationen zu anonymisieren, aber den Fortschritt von anderen Pharmafirmen mitzunutzen und Incentivierungen zu geben dafür, dass man in so einem Konglomerat mitwirkt, dann hast du auf einmal eine völlig neue Ausgangssituation, weil du den Talentpool und den Ressourcenpool quasi aufmachst. Und das ist etwas, das klingt total futuristisch, aber auch das gibt es schon. Ne? Also es gibt Firmen, ich nenne jetzt aus verschiedenen Gründen keine Namen, Protokolle, die in dem Bereich unterwegs sind. Und es gibt mittlerweile eine ganze Industrie, die sich DeSci nennt, also Decentralized Science, die genau das aufmacht. Und das ist dann auch wieder eine Frage, wenn wir dann an HR denken. Wenn wir Talentpools globalisieren und öffnen können, dann gibt uns das, glaube ich, auch eine ganz andere Denkweise darüber, wo wir jetzt wirklich zentralisiert Ressourcen eigentlich reinstecken müssen. Und wo können wir über diese Aligned Incentives quasi ohne einen Corporate Overhead trotzdem von dem Talent im Markt profitieren. Ich glaube, die große Hemmschwelle ist, dass du dafür natürlich ein Stück weit monetäre Beteiligungsmodelle schaffen musst, bei denen du als Konzern, als Unternehmen erstmal was abgibst. Und das ist, glaube ich, etwas, das noch recht kontraintuitiv ist. Dass du sagst, wenn ich den Kuchen um ein Vielfaches größer machen kann, ist es okay, wenn ich 1% davon abgebe. Sollen doch alle daran profitieren, die das weiterentwickeln.
Ja gut, aber man nennt sowas eigentlich Investment, ne?
Ja, klar, genau. Eigentlich du machst im Prinzip ein Fundraising, ja, und gibst dann eben Shares an eine IP ab, Shares an einem bestimmten Geschäftsmodell ab, nur dass das natürlich in so proprietären Themen bisher nicht passiert ist, das ist auch klar. Ja. Also und das ist genau das. Das sind zwei völlig verschiedene Kulturen, die da auf einmal durch Technologie aufeinandertreffen. Und ich glaube, das ist auch eine große Hemmschwelle bislang gewesen für die Adoption, das in die Köpfe reinzukriegen.
Ja. Mega spannend. In Anbetracht der Zeit, wir werden das Gespräch sowieso fortsetzen. Also das ist ja heute gedacht gewesen, so als kleines Brainstorming von sozusagen dem Status quo ausgehend. Was kann das für HR bedeuten? Fand ich mega spannend. Würde ich gerne wieder fortsetzen in einem halben Jahr oder so. Dass wir dann einen dritten Teil einfach mal machen, weil natürlich die ganze Entwicklung auch voranschreitet. Wer aber Bock hat, vorher mit Martin in die Diskussion zu gehen und vielleicht ein bisschen mehr zu lernen, der kann ja zum Embrace Festival kommen. Da wird er eine eigene Session halten, da freue ich mich schon sehr drauf, um mal futuristisch in die HR-Zukunft zu gucken auf Basis des Web3s. Ganz, ganz herzlichen Dank, Martin, für den Schnack heute. Ich freue mich auf Anfang Juni, wenn wir uns dann auch im Festival treffen.
Same here, Gero. Vielen Dank für die wiederholte Einladung und dass sich das alles diese komplexen Themen hier schon wieder so erzählen durfte bei deiner Plattform. Herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht.
So, das war's mit dieser Saatkorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn Newsletter. Jeden Sonntag gibt's da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech, das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt's in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.